Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Piece of Cake, dein Podcast über Ernährungspsychologie und alles andere rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Heute habe ich ein sehr interessantes, tiefgehendes Interview für euch und ich möchte auf jeden Fall sagen, dass es am Anfang Themen bespricht, die etwas belastender sind, wie Essstörungen, Vergewaltigung und Suizidgedanken. Und wenn das gerade für dich nicht Themen sind, also es wird nicht viel darum gehen, einfach aufgrund von Andreas Geschichte spricht sie das einfach kurz an. Aber falls das Themen sind, die dich eben belasten gerade, dann hör da auf jeden Fall auf dich und hör den Podcast nicht oder du springst ein bisschen später rein, so etwa ab Minute 16. Ich schreibe das dann nochmal in die Beschreibung rein, wenn der ganze Podcast fertig ist. Da geht's dann los mit, dass wir darüber reden, was hat ihr geholfen, rauszukommen aus ihrer Essstörung, mit vielen hilfreichen Tipps, die auch sehr hilfreich sind, wenn man keine Essstörung hat, sondern es sind auch Tipps, die allgemein bei problematischem Essverhalten, bei Problemen mit dem Körperbild, bei Selbstzweifeln helfen. Und ich denke, da kann sich jeder sehr viel draus mitnehmen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, dass, also wir kannten uns vorher nicht und wir wussten auch nicht, wie der andere arbeitet, aber dass wir doch so viel Überschneidungspunkte hatten und wir kommen aus verschiedenen Perspektiven. Ich halt aus meinem, von der wissenschaftlichen Seite und sie vor allem, ja, das mit ihren persönlichen Erfahrungen, dass sie eben genau die Dinge erlebt hat und ja auch mit ihren Klienten die Erfahrung gesammelt hat, über eben genau die Punkte, die auch die Psychologie eben sagt, die hilfreich sind und die einem in solchen Momenten helfen, gesünder und glücklicher zu werden. Und deswegen fand ich es sehr inspirierend, ihre persönlichen Erfahrungen zu hören. Ich hoffe, ihr könnt euch was daraus mitnehmen und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge.
Hallo Andrea, erzähl doch erstmal, wer bist du und was machst du so?
Also ich bin die Andrea Ammann, komme aus der Schweiz in der Nähe von Zürich, bin 54 Jährchen jung, Mama von drei Mädels zwischen 25 und 11, zwei eben schon erwachsene, sehr wundervolle Frauen. Ich begleite seit vielen Jahren Menschen auf dem Weg aus der Bulimie und ähnlichen Essstörungen. Ich selbst war viele Jahre darin gefangen, fast 20. Und ich glaube, da kommen wir im Laufe unseres Gespräches noch ein bisschen mehr darauf zurück.
Ja, dann erzähl doch gerne mal, wie, also dein Essverhalten, wie war das so? Was war da dein Problem? Und wie war dann so dein Weg der Heilung daraus?
Also, die Herausforderung war, die kam nicht von heute auf morgen oder schon von heute auf morgen, aber eigentlich durch ein Ereignis vom Außen. Bis zu diesem Ereignis mit 16 war ich grundsätzlich zufrieden mit mir, mit meinem Körper, mit dem Essen, habe Sport gemacht, einfach alles eigentlich voll im grünen Bereich, so wie halt junge Mädels sich damals entwickelt haben, noch ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Computer, ohne irgendwas. Und trotzdem hat es funktioniert. Dann kam mit 16 ein Ereignis, das war eine Vergewaltigung, die mir den Boden unter den Füßen tatsächlich weggezogen hat. Und da habe ich über das Essen, habe ich versucht, quasi Hilfe zu finden oder Hilfe zu holen, respektive über das Nicht-Essen. Ich hatte nie eine ganz enge Beziehung zu meinen Eltern. Ich hatte nie eine wirkliche Bezugs- oder Vertrauensperson in meinem Leben. Und das kam mir da natürlich nicht zugute, weil niemand da war, mit dem ich darüber sprechen konnte in dieser Nacht. Ich habe dann wirklich für mich in dieser Nacht, ich musste eine Lösung finden, um mit dem klarzukommen, mit dem, was ich nicht mehr klargekommen bin. Und habe für mich entschieden, dass ich schuld bin daran. Das war so der gängigste, der einfachste Weg. Alles andere konnte ich vor lauter Ohnmacht und Schmerz und aber auch Unverständnis nicht Ja, ich habe gar nichts anderes gefunden, auch nicht, dass ich wirklich mit jemandem sprechen konnte oder wollte, weil das nicht möglich war, weil ich keine Person hatte, der ich wirklich vertraut hatte. Und dann habe ich quasi entschieden, ich bin schuld. Ich wusste aber natürlich ganz innen, dass das nicht stimmt. Habe dann aber übers Essen, ich habe dann am nächsten Tag tatsächlich angefangen, ganz wenig zu essen, das Essen einzuteilen. Es wurde immer noch weniger. Heute rückblickend gesagt, in der Hoffnung, dass jemand mal fragt, wie geht es dir? Es war dann aber so, dass vor allem der Fokus auf dem Essen war, respektive auf diesem Nicht-Essen, eben womit ich eigentlich etwas ausdrücken wollte. Und zwar, ja, meine verletzte Seele oder dieses Ereignis, das ich nicht einordnen konnte. Und durch das, dass es dann immer ums Essen ging, von ess mal weniger, nein, nicht ess mal weniger, ich habe immer weniger gegessen, sondern die haben gesagt, ess mal mehr und ess wieder und jetzt so habe ich dann Ausreden gebracht, ich habe schon in der Schule gegessen, ich habe schon da gegessen, bei meiner Freundin und so weiter. Aber es war natürlich sichtbar, innerhalb von einigen Monaten war das massiv sichtbar. Und das hat dann dazu geführt, dass es immer noch auf dieser Symptomebene des Essens geblieben ist und mich meine Mama dann quasi zu einer Ärztin und zu einem Therapeuten geschickt hat, die dann eigentlich dafür gesorgt haben oder wollten, das Ziel war, dass ich wieder in einen normalen quasi Gewichtsbereich komme, dass ich wieder normal esse und dann ist alles gut. Das habe ich dann schnell gecheckt, dass die eigentlich auch nur diese Symptomgewichts nicht Essensebene quasi in den Griff bekommen wollten oder dass ich das in den Griff bekomme und dass die dann happy sind, wenn das Gewicht wieder hochgeht und ich wieder esse. Habe dann das gemacht, um zu passen und um zu erfüllen um aus dieser Geschichte möglichst schnell rauszukommen. Habe dann aber nach so 1-2 Monaten gemerkt, okay, wenn ich so weitermache, weil ich habe dann wirklich, dieses Hungern war ja gar nicht lustig, das war irgendwie, das macht man nicht einfach, weil man das lustig findet oder das war für mich die Hölle, weil ich ja eigentlich wahnsinnig hungrig war und Nahrung gebraucht hätte. Also habe ich dann wirklich wieder gegessen, aber dann habe ich wirklich einfach massenweise gegessen. Das, was ich da irgendwie gehungert habe, habe ich da wieder reingestopft. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass es dann einfach relativ bald aufwärts ging, wieder mit dem Gewicht, dem Normalgewicht. Und ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich so weitermache, dann geht das ja stetig weiter. Ich konnte nicht mehr aufhören mit diesem Fühlen, weil es so genährt hat, weil es so gefühlt hat, was sonst nicht gefühlt wurde. Was natürlich viel zu viel zu viel zu viel war. Zwar eben dann auch, ich sage mal, über emotionales Essen hinaus. Das war wirklich einfach nur noch füllen und stopfen und nicht fühlen müssen. Ich sage oft, es gibt so den Unterschied zwischen 1L oder 2L und H, also dieses Füllen oder dieses Fühlen. Das ist ein großer, großer, großer Unterschied. Und ich wollte nicht fühlen und habe darum gefühlt. Habe dann irgendwann mich übergeben und habe mich dann weiterhin übergeben und habe dann gemerkt, das ist ja richtig cool. Da kann ich so viel essen, wie ich will, da werde ich nicht mehr dicker, bin im Normalgewicht geblieben und das passt so. Dass ich mich selbst belogen habe damit und natürlich die Ärzte und die Eltern und diesen Therapeuten auch, aber da war ich dann schnell raus, weil die haben ja die Zahl gesehen, haben einen Haken dahinter gemacht und gesagt, passt. Aber dass ich mich damit eigentlich am allermeisten selbst belogen habe, das habe ich erst viele Jahrzehnte später wirklich realisiert, dass das nicht toll war. In diesem Moment fand ich mich unglaublich toll. Also es hat so ein Gefühl von Macht, von Kontrolle. Ich meine, ich habe die alle an der Nase herumgeführt, ich habe denen Geschichten erzählt, dass alles gut ist, ich so wieder esse und alles wunderbar. Aber eigentlich habe ich mich damit am meisten selbst belogen und bin damit mehr und mehr in diese Abhängigkeit gerutscht, die mir gar nicht bewusst war, dass das in eine Abhängigkeit geht damals oder dass das Richtung sogar einer Sucht geht oder einem Zwang, den ich nicht mehr einfach, jetzt höre ich schnell auf oder jetzt habe ich genug. Das konnte ich nicht mehr. Und das ging dann fast 20 Jahre so. 2 Kinder auf die Welt gebracht, gearbeitet, einfach im Außen immer perfekt quasi performt, abgeliefert, Leistung gebracht, im Beruf, wo ich war. inklusive Familie, Kinder, alles zusammen. Also einfach wirklich high level performt. Aber mein Leben quasi hinter der geschlossenen Tür war leer, war zutiefst einsam, war unerfüllt. Und das Einzige, was ich kontrollieren konnte oder im Griff hatte oder Macht darüber hatte, war tatsächlich dieses Reinstopfen und wieder rauskotzen. Das wurde auch immer belastender, es wurde immer extremer. Quasi 24/7 war mein Kopf davon, quasi meine Gedanken davon beherrscht, wo, wann, wie. Der letzte Gedanke beim Einschlafen, der erste Gedanke beim Aufwachen, die Waage, die war ein Barometer meines Wohlbefindens oder die, besser gesagt, die Zahl auf der Waage. Ich habe gerade heute Morgen mit einer ehemaligen Klientin ein Gespräch geführt und sie hat gesagt, das Entsorgen der Waage zu Beginn deiner Begleitung, das war das Beste, was ich tun konnte, weil genau diese Zahl quasi mein Leben beherrscht hat. Das war bei mir damals auch so. Diese Zahl, die hat mein Leben beherrscht. Die hat dafür, die war zuständig dafür, wie ich mich gefühlt habe. Also weil ich eh nicht mehr fühlen konnte, aber wenn die Zahl passend war, dann war mein Tag mal erstmal gerettet und ich habe mich wohl gefühlt oder gut gefühlt. Wenn die Zahl irgendwie in einem Bereich war, der never ever erlaubt gewesen wäre aus diesem Konstrukt in meinem Kopf, dann war mein Tag gelaufen und so war ich beherrscht über fast 20 Jahre. Wie ich den Ausstieg geschafft habe, ist tatsächlich, ich wollte mich damals von meinem Mann trennen und der hat mich zu einem Therapeuten gebracht, respektive uns beide als Paartherapie. Und ich dachte, ja, schlimmer kann es mit mir eh nicht mehr werden, weil es war wirklich krass, auch mit diesen zwei kleinen Kindern dann, verschiedene Tag-Wach-Rhythmen, das war, ich habe gearbeitet, hatte ein Geschäft, also das war kaum mehr auszuhalten, dann eben die Ehe, die nicht mehr so richtig das war, was ich mir gewünscht hätte, dachte ich, okay, kann ich ja nichts verlieren. Bin ich zu diesem Therapeuten gegangen mit meinem damaligen Mann. Und dieser Therapeut, das ist der Manuel Schoch aus Zürich, der lebt heute leider nicht mehr, ist ein ganz wunderbarer Mensch. Der hat mich das erste Mal wieder daran erinnert, an Intuition, an diese Hochsensitivität, an Wahrnehmung, an Gefühl, die ich über so viele Jahre auch schon als Kind abgewürgt habe, die ich nie mehr zugelassen habe, die ich nie mehr gefühlt habe. Ich habe dann die Paartherapie nicht weitergeführt, aber ich bin dann allein weiter zu ihm gegangen, weil es mir einfach so gut getan hat oder weil ich mich so wohl und so verstanden gefühlt habe, weil ich das erste Mal da ein Gefühl hatte von, ich bin gar nicht so falsch oder so schräg oder so unpassend, wie ich immer dachte, dass ich da nirgendwo in diese Welt reinpasse, weil ich zu viel fühle, weil ich zu viel wahrnehme, weil ich zu viel sehe und erkenne, was man nicht einfach so ja, kognitiv, pragmatisch sehen kann. Und da bin ich fast über ein Dreivierteljahr bin ich zu ihm mehr oder weniger regelmäßig hingegangen, habe ganz viel gelernt, ganz viele Tools, ganz viele neue Möglichkeiten, Lösungsansätze, aber die Bulimie, die wurde immer schwieriger, schlimmer, belastender. Heute rückblickend auch ist es für mich ganz selbstverständlich, weil es ist wie so eine homöopathische Erstverschlimmerung. Wenn ich auf der einen Seite dann wieder mehr Gefühl zugelassen habe, wieder mehr von dieser Wahrnehmung, von der Intuition und hier aber noch nicht eine neue Strategie gerade hatte, um damit umzugehen, weil ich habe ja diese fast 20 Jahre, habe ich all das, was zu viel war, zu intensiv war, was ich nicht fühlen wollte, habe ich einfach abgewürgt, weggedrückt, rausgekotzt. Und ich habe dann über dieses Dreivierteljahr schon Strategien gelernt, aber die muss man erst auch mal einfach trainieren und integrieren. Und in dieser Zeit wurde wirklich die Bulimie noch viel krasser und so, dass ich wirklich ein Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Ich, ich drehe durch. Muss ich das vorstellen wie so ein Kartenhaus, das wunderbar aufgebaut wurde. So, da kommen diese Karten, dann kommen wieder diese drauf, dann kommen die nächste, dann kommen wieder die nächsten so. Das habe ich über all diese Jahre einfach aufgebaut und habe alles dafür getan, dass das schön hält. Das ist ein Kartenhaus aus Lügengeschichten, aus Ausreden, aus eben diesen hinter geschlossenen Türen. Das hat niemand gewusst, das hat niemand gesehen, das hat mit niemandem darüber gesprochen. Aber ich habe es immer, ich sage mal, mehr oder weniger im Griff gehabt. Wenn eine gewackelt hat, habe ich gerade wieder dafür gesorgt, dass sie wieder sauber steht, dass dieses Kartenhaus sauber ist. Und in dieser Zeit hat das Kartenhaus angefangen zu wackeln, und zwar an so vielen Orten, dass es einfach zusammengebrochen ist. Ich konnte es nicht mehr aufrechterhalten, dieses ganze Konstrukt. Es geht nicht darum, dass ich nicht gelebt habe, aber ich habe vor allem existiert und funktioniert. Und wo dieses Kartenhaus, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr und ich schaffe das nicht mehr, da war ich wirklich an einem Punkt, das ist jetzt ziemlich genau 22 Jahre her, am 23. Mai 2004, habe ich gesagt, ich bringe mich um. Ich beende mein Leben, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und damals war die Leila, die war 3,5 und die Malaika war 1,5 Jahr alt. Ich habe die beiden Mädels in diesem Abend angeschaut und ich hab gewusst, ich kann jetzt da nicht gehen. Aber wären die beiden nicht gewesen, würden wir heute nicht sprechen. Definitiv nicht. Weil es war so krass, es war so schlimm und ich konnte einfach nicht mehr. Und durch das, dass die beiden da waren, habe ich gemerkt, ich muss etwas verändern in meinem Leben, an meinem Verhalten, an meinem Tun, um wieder zu leben und aber auch um Mama zu sein, um Vorbild zu sein, um die nicht allein zu lassen. Die können nichts dafür, dass ich mein Leben nicht im Griff habe oder ja, nicht weiß wie. Und das war schlussendlich dann wirklich der Punkt, jetzt wieder rückwirkend angeschaut, habe dieses Dreivierteljahr, wo ich mit dem Manuel Schoch gearbeitet habe, auf jeden Fall ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass ich an diesem Punkt wirklich die Entscheidung treffen konnte, auszusteigen. Und ich bin ausgestiegen, ich habe nie mehr gekotzt in diesen jetzt 22 Jahren. Und natürlich hat dann der Weg erst angefangen, mich mit Essen, mit Körper, mit Emotionen, mit all diesen Themen auseinanderzusetzen.
Ja, was genau war das? Kannst du da irgendwie genauer sagen, welche Erkenntnisse, was du gelernt hast, irgendwelche besonderen Dinge, die dir besonders weitergeholfen haben, wo du besonders für dich realisiert hast, du musst was ändern und wie du herausgefunden hast, wie du es ändern kannst, was hat dir da besonders geholfen?
Also ganz besonders ist sicher die Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, dass ich aufgehört habe, mich anzulügen oder mir so die Dinge ein bisschen zurechtzulegen mit Geschichten, die ich dann so gerade passend gemacht habe. Also diese Ehrlichkeit, das war sicher, war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, nicht nur quasi, um wieder heil zu werden, sondern auch wirklich, um mir selbst wieder einfach so authentisch gegenüber stehen zu können oder mir in den Spiegel zu schauen und wirklich zu wissen, das, was ich jetzt tue, das passt.
Es geht. Wie hast du das gemacht? Also kannst du das genauer sagen? Wie hast du es geschafft, da ehrlicher zu dir zu sein und dann halt so diesen Switch zu kriegen, so, nee, jetzt.
Das braucht ganz viel Präsenz, das braucht ganz viel Bewusstseinsarbeit, wirklich, weil wir, also ich habe über diese fast 20 Jahre in der Bulimie wahnsinnig gelernt, mir eben die Geschichten so zurechtzulegen. Das heißt, ich musste immer wieder einfach mich mit mir verbinden, immer wieder im Moment sein, mich immer wieder hier, ich sag mal, erden, verbinden, da bleiben, da sein und sagen, okay, stimmt jetzt das, was du dir hier erzählst, oder da erzähle ich mir da gerade wieder eine Geschichte, damit es ein bisschen leichter oder einfacher ist oder ein bisschen weniger auch wehtut im Herz, weil das war ein, das waren einige Jahre Prozesse, die nicht immer nur easy waren, die wirklich in die Tiefe gingen und gerade diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, wenn man, ich sage immer, ich war nicht bösartig unehrlich, auch dem Außen gegenüber nicht, sondern das war notwendig, um zu überleben in all diesen Jahren. Aber wo ich es realisiert habe und gecheckt habe und für mich entschieden habe, ich mache das nicht mehr, da wirst du erst bewusst, was du da so die ganze Zeit dir selbst erzählst oder zurechtlegst, dass es gerade so passt oder eben, dass es nicht so tief berührt oder so tief verletzt oder schmerzt. Weil was für mich ganz wichtig war da, diese Bereitschaft auch hinzuschauen, diese Bereitschaft wirklich quasi da zu bleiben mit mir im Moment, auch wenn es herausfordernd wurde, auch wenn es anspruchsvoll wurde und das ging über eine lange Zeit, weil wir es eben uns so lange so zurechtgelegt haben, dass es oder dann abgewürgt, abgedrückt, weggekotzt und so weiter, damit es gar nicht dahin kommt. Aber dieses Berührtsein im Herz, dieses Ehrlichsein mit sich selbst, diese Verbindung mit dem Körper, das hat mir wahnsinnig viel geholfen, eben wirklich ganz frei und heil zu werden und es einfach, ich sage jetzt mal, durchzuziehen. Ein anderer Punkt ist diese Disziplin für sich. Ich sage immer, es gibt zwei Arten von Disziplin. Die eine jetzt gerade Menschen, die sehr hart sind mit sich, die sich eben das Essen oder quasi mit dem Essen sich bestrafen oder mit dem Essen eben das Essen sich nicht gönnen oder nicht erlauben oder exzessiv Sport machen oder was auch immer, eben um zu passen oder um in der Form zu bleiben oder was auch immer. Das ist eigentlich Disziplin gegen uns. Das ist Disziplin, die uns schadet. Die, aber das ist das Verrückte, die haben wir automatisch und wunderbar und die hinterfragen wir auch nie und noch ein bisschen härter, noch ein bisschen mehr Druck, noch ein bisschen mehr Einschränkung. Das schaffen wir ganz leicht. Also natürlich schmerzt es, aber solange wir auf dieser Ebene bleiben und nicht in die Tiefe gehen, passiert auch nicht viel. Und jetzt gibt es aber eine Disziplin für sich selbst, eine Disziplin zum Wohl von uns, eine Disziplin für Dinge, die uns gut tun. Und da ist es wahnsinnig schwierig. Da scheitern ganz, ganz viele Menschen dran, wirklich da dran zu bleiben, das immer wieder zu tun, weil wir uns zu wenig wert sind, weil wir es nicht notwendig finden, weil wir diese Härte viel mehr kennen und uns komischerweise damit meist sogar wohler fühlen, wenn wir uns bestrafen oder hart sind oder uns etwas nicht erlauben oder etwas zu viel reinhauen, eben einfach so in dieser Grenzenlosigkeit und trotzdem in dieser krassen Kontrolle, anstatt dass wir etwas machen, was uns wirklich gut tut, etwas, was zu unserem Wohl ist, etwas, was uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder wirklich unserem Herz gut tut, da hakt es bei ganz vielen Menschen und daran zu arbeiten und immer wieder darauf zurückzukommen, okay, was tut mir gut, was mache ich jetzt zu meinem Wohl und das dann wirklich auch zu tun, weil wir wissen sehr oft, was uns gut tut, was wir uns wünschen würden, aber wir erlauben es uns nicht oder wir finden es nicht notwendig, weil wir in diesem, halt in diesem Wert wieder zu wenig sind.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung. Ich sage immer ganz gerne, entweder machen wir etwas aus Angst, das ist dann diese Härte, von der du gesprochen hast, oder aus Liebe.
Ja.
Und das ist dann, ich finde, man kann auch sagen, so das eine ist die Härte, das andere ist die Stärke.
Ja.
Und Stärke braucht eben auch diese Liebe, dass ich etwas nicht mache aus Angst, Angst zuzunehmen zum Beispiel, Angst von anderen nicht angenommen zu werden, sondern aus der Liebe mir gegenüber, anderen gegenüber.
Ja.
Aus der Liebe, aus der Freude, aus all diesen positiven Emotionen.
Ja.
Und eben nicht aus der Angst, aus dieser Negativität, aus dieser Härte sich selbst gegenüber.
Weil die bringt uns nie weiter. Diese Angst, das sind Zweifel, das sind Ängste, das sind Sorgen, das sind Analysen, Begründungen, mit denen wir uns selbst immer wieder in diese Richtung eben der Disziplin gegen uns, in diese Härte, in dieses, aber auch in die Schwere lenken. Und auf der anderen Seite ist eben, wenn wir uns da natürlich über ganz lange Zeit aufhalten in diesen Ängsten, in dieser Schwere, dann ist es ganz anspruchsvoll, uns plötzlich mal damit auseinanderzusetzen mit, was war denn heute schön oder was hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert oder worüber habe ich mich gefreut. Und ich sage immer, eigentlich können wir uns über alles freuen. Also das ist ja, ich kann sagen, wow, okay, draußen hat es jetzt halt Wolken, dann kommt, dann regnet es und dann freue ich mich darüber, dass es regnet, weil die Pflanzen dann nämlich Wasser haben, oder? Oder die Natur grüner wird oder was auch immer. Also wir haben die Möglichkeit, auch in wirklich herausfordernden Situationen etwas Beitragendes zu erkennen, etwas, was uns gut tut, etwas, was schön ist, auch wenn die Situation anspruchsvoll ist. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, was zum Beispiel mir ganz auch mit dabei geholfen hat, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Dieses immer wieder sich ausrichten danach, nach was passt oder was ist schön, in eine Dankbarkeit zu gehen, in eine Wertschätzung zu gehen, in eine Anerkennung zu gehen. Das sind Aufgaben und Themen, die wir immer und immer wieder wirklich auch trainieren dürfen oder müssen, weil wir meist die Bewertung, das Schwierige, das Anspruchsvolle, viel, viel gewohnter sind als das, was auch stattfindet im Leben. Wir nur vielleicht den Blick nicht darauf gerichtet haben oder gar nicht so richtig gelernt haben, es zu sehen.
Ja, das sage ich hier in dem Podcast auch öfter mal. Also unser Gehirn ist ja evolutionär darauf ausgerichtet, die Gefahren zu sehen, all die Probleme, das Negative. Ja. Aber wir können unser Gehirn halt wirklich trainieren und diese Synapsen und Verbindungen stärken, indem wir immer mehr die Aufmerksamkeit auf das Positive richten. Und je mehr wir das machen, desto mehr wird es uns auch in der Zukunft auffallen, weil wir wirklich unser Gehirn darauf trainieren können, eben positiver zu werden und nicht nur die negativen Dinge zu sehen. Also es ist wirklich etwas, was eben handfeste Konsequenzen hat und so viel verändern kann im Leben. Und ja, voll schön, das so aus deiner persönlichen Erfahrung zu hören.
Ja, und das ist wirklich ein ganz, also ein essentieller Punkt meiner Meinung nach, um, egal ob jetzt das eine ganz tief gefestigte Sucht schon ist oder ob das so emotional getriggertes Essen auf einer etwas weniger komprimierten Ebene, aber trotzdem belastenden Ebene ist. Wir haben alle die Möglichkeit, ich sage immer wieder, wirklich jeder Mensch hat die Fähigkeit und die Möglichkeit zu wählen, ob ich mich in dieser belastenden Schwere aufhalten möchte oder ob ich lieber in eine Richtung von mehr Freude, mehr Leichtigkeit gehen möchte. Wie du gesagt hast, und das finde ich ganz schön, weil wir ähnlich arbeiten und trotzdem du von einer anderen Seite kommst, von der Psychologie, dass wir da diese Fähigkeiten trainieren müssen, damit da neue Bahnen entstehen. Und es spielt ja keine Rolle, ob es jetzt um die Synapsen geht oder ob es nur ums Training geht. Wichtig ist, dass die Menschen verstehen, okay, wenn ich anfange, dankbar zu sein, wertschätzend zu sein, die schönen Dinge zu sehen, die es in jedem Leben auch gibt, auch wenn es ganz viel Anspruchsvolles und Herausforderndes gibt, dass wir da uns auf einen neuen Weg begeben können und auf diesem Weg bleiben können und dieser Weg immer quasi kräftiger wird. Und das ist ein Training und es ist möglich und machbar und es lohnt sich immer und auf jeden Fall zu 100%.
Ja, aber diese Entscheidung für das Positive, das ist bestimmt, also das war bestimmt auch bei dir nicht eine Entscheidung und dann war es vorbei, sondern immer und immer und immer wieder, oder? Also so fast minütlich, dass man halt so beschließt, okay, ich fokussiere mich jetzt mehr auf das Positive und dann schafft man es vielleicht am Anfang eine Minute und dann ist es wieder vorbei. Ja. Also das ist nicht so eine Entscheidung und dann ist das getan.
Ja, auf jeden Fall. Für mich war es wirklich so, ich sag mal, diese krasse Entscheidung war wirklich, dass ich mich entschieden habe, weiterzuleben. Das war wirklich eine massive Entscheidung. Und danach, wie du sagst, das war über lange Zeit ein Training und immer wieder bewusst. Ich gebe heute auch den Menschen, die ich begleite, oft mit, jetzt gerade eben zum Beispiel in die Dankbarkeit oder die Anerkennung, dass sie sich am Anfang jede Stunde, also man kann jetzt nicht gerade jede Minute sich einen Wecker stellen, aber jede Stunde, also das war wirklich so, da sage ich, die erste Woche machst du mal jede Stunde einen Wecker, um nur dich eine Minute mit dir zu verbinden, präsent zu sein und nur wahrzunehmen, wo befinde ich mich gerade, oder? Befinde ich mich auf dieser Straße oder auf dieser Straße? Was tut mir gut? Wie fühle ich mich? Was wünsche ich mir? Und danach können wir es vielleicht dann zweistündlich machen, dann vielleicht in der dritten Woche dreistündig. Das ist so ein bisschen eben dann abhängig, wie sich es entwickelt. Aber dieses, das, was du gesagt hast, ja, es ist nicht, ich mache eine Entscheidung und dann ist alles gut, sondern es ist eine Entscheidung und dann gehe ich mal und dann treffe ich 1000 weitere Entscheidungen immer und immer und immer und immer wieder, weil unser Bewusstsein oder unser, das Eingebrannte, das Gefestigte, was wir ja gewohnt waren, dass es eher gegen uns ist oder die Schwere in unserem Leben aufrechterhaltet, da müssen wir erstmal wirklich ganz bewusst und präsent und immer und immer und immer wieder sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder, ich wollte eigentlich auf diese Seite oder jetzt bin ich schon wieder dahin, oh, was mache ich denn hier schon wieder, oder? Ich wollte ja eigentlich auf die Seite, wo es ein bisschen leichter geht. Und auch da eben braucht es wieder die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, weil wenn ich dann auf der ich nenne es jetzt mal auf der schweren Seite bin und dann so tue, wie wenn, also, easy, ich mache ja was, oder?
Mhm.
Da belügen wir uns schon wieder. Und wenn ich auf der schweren Seite bin und ehrlich bin zu mir und sage, okay, wo stecke ich jetzt da gerade wieder? Will ich jetzt mich da aufhalten oder will ich lieber in die andere Richtung gehen? Ach, da braucht es Ehrlichkeit und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Wichtig ist einfach, das, was ich gelernt habe bei mir, aber auch bei diesen vielen hundert Menschen, die ich schon begleitet habe die letzten Jahre, ist, dass wir uns grundsätzlich entscheiden, diesen Weg zu gehen, der uns Ruhe schenkt, der uns Frieden schenkt, der uns Verbindung mit dem Körper schenkt, der uns Leichtigkeit schenkt, der uns Präsenz und Bewusstsein schenkt. Das heißt nicht, dass wir keine Herausforderung mehr haben in unserem Leben dann, aber einfach mal grundsätzlich zu sagen, okay, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Lösungen und wenn da wieder ein Stein vor meinen Füßen liegt oder ein Felsbrock, dann gucke ich den mal an und schaue mal, wie ich da an dem vorbei oder drüber oder wohin auch immer komme. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
Ja, also dieses, wie du meinst, einmal die Bewusstheit, diese Achtsamkeit, dieses in sich reinspüren, immer diesmal wieder einchecken, diese Reflexion, wie geht's mir eigentlich gerade? Also das ist das eine, dass man sich da eben ehrlich macht und immer wieder in sich reinspürt und es nicht verdrängt.
Ja.
Und dann, dass man trainiert, immer wieder das Positive zu sehen, immer wieder diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen meinte ich das eben auch, weil mir das eben wichtig ist, dass keiner irgendwie denkt, oh, wenn ich, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung und dann nach einer Stunde merkt man, oh, ich bin schon wieder in dieser negativen Gedankenspirale. Oh, bei mir funktioniert es nicht, ich kann es nicht, dann höre ich jetzt auf. So ist es eben überhaupt nicht. Also das ist völlig normal und das ist ein langer Prozess und das dauert sehr, sehr, sehr lange. Ja. Also dass man eben immer wieder diese Entscheidung trifft und das trainiert. Ja, also das waren so bei dir die entscheidendsten Faktoren, würdest du sagen?
Ja. Also dazu auch etwas, was ich auch den Menschen mitgebe, mit denen ich arbeite. Aufgeben ist keine Option. Wenn ich mal die Entscheidung getroffen habe, eben das ist das, was du gesagt hast, eben wir müssen immer und immer und immer wieder uns neu entscheiden und immer wieder wählen, diesen Weg zu gehen. Was für mich auch ganz, ganz wichtig und wertvoll war auf diesem Weg, ist die Verbindung zu meinem Körper. Wirklich meinen Körper wieder wahrzunehmen, zu fühlen, mit ihm verbunden zu sein, ihn als mein Zuhause anzuschauen und nicht irgendwie ihn zu knebeln und zu drillen. Und ich sag mal, wenn man tatsächlich in einer Essstörung gefangen ist, ist es auch immer ein Missbrauch am eigenen Körper, das ist jetzt nichts, was wir unserem Körper Gutes tun. Das ist auch nicht jetzt bewertend oder irgendwie, wir können in dieser Zeit gar nicht anders, sondern wir brauchen diese Symptome, um quasi überleben zu können. Aber wenn wir dann mal realisieren, hey, es geht auch anders und diese Gefahr, die damals war, die besteht heute nicht mehr. Also brauche ich nicht ständig solche Dinge meinem Körper anzutun oder über meinen Körper auszutragen, um zu überleben, sondern es darf da auch anders und neu werden. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Und diese Verbindung zum Körper, diese Achtsamkeit, diese Liebe, auch das, was wir gehabt haben von der Waage, dass ich meinen Körper nicht mehr über sein Außen quasi bestrafe oder definiere oder er muss so und so sein, sondern je mehr ich verbunden bin mit meinem Körper und ihn und lerne ihn zu nähren, aber lerne auch auf ihn zu hören, was wünschst du dir, was tut dir gut, was brauchst du, und nicht der Kopf, der sagt, ja, das darfst du jetzt, das darfst du nicht, das ist okay, das, nee, jetzt hast du schon ein Eis gehabt, heute gibt es sicher kein zweites und so weiter, was der Kopf ja wahnsinnig gern und gut und extrem beherrscht und kontrolliert, dass wir mehr und mehr diese Stimmen hier loslassen können und dafür mehr und mehr wirklich auf unseren Körper hören, dieses intuitive Wissen, dieses intuitive Fühlen, das haben wir und das wissen wir, was uns gut tut, was wir uns wünschen, nicht im Fressen, nicht im Stopfen, nicht im Unterdrücken, sondern im Nähren, im achtsamen Nähren. Und da wird niemand ein Nilpferd, es wird niemand fett werden. Und der Körper, der darf dann so sein, wie er sein möchte. Und das war für mich schon auch jetzt wirklich auf der Nahrungsebene, auf der Ebene des Essens, war es für mich ganz, ganz wichtig, auch da wirklich zu lernen. Ich musste das wieder lernen, zu vertrauen, auf meinen Körper zu hören, mir alles zu erlauben, nicht im Stopfen und im Fressen, sondern in der Lust, im Genuss, im Erlauben. Das war auch eine weitere wichtige Entwicklung, die mir schlussendlich geholfen hat, nicht aus einer Sucht in eine Kontrolle zu gelangen oder in ein Verbot zu gelangen oder zu sagen, das darf ich jetzt nicht und da muss ich aufpassen, weil dann wird es gefährlich, sondern ich esse alles.
Mhm.
Und es also, ist gut.
Also würdest du sagen, für dich war diese die Annahme von deinem Körper, egal wie er dann eben sein würde, wenn du so frei und intuitiv isst, ein entscheidender Faktor?
Das war mit ein entscheidender Faktor,
ja.
Dem Loslösen von der Waage, weil tatsächlich, wo ich aufgehört, also es war immer eine Zahl, die so bis dahin war es okay, und wenn diese jetzt überschritten gewesen wäre in der Zeit, wo ich noch in der Bulimie war, dann wäre ich quasi aus meinem Kopf gestorben. Das wäre nie möglich gewesen. Heute bin ich da einiges drüber und ich lebe immer noch und es geht mir gut, oder? Aber wenn ich dahin zurückdenke, dann wäre ich so wie heute, das wäre gar nie, das hätte gar nie stattgefunden. Da wäre ich wirklich, da wäre ich durchgedreht und ich hätte wieder gehungert und irgendwas gemacht. Aber dieses eben sich lösen von diesen Zahlen und von dieser Idee, die ja eigentlich zum allermeisten und größten Teil aus dem Kopf kommt, sich von dieser Idee zu lösen, so und so muss es sein und so muss ich sein. Und wenn das nicht mehr ist, dann bin ich tot oder dann sterbe ich oder was auch immer. Das ist anspruchsvoll auch wieder. Da müssen wir Kleider entsorgen, weil sie irgendwie Kindergrößen waren für erwachsene Menschen. Ja, einfach die nicht da reingepasst haben. Ich rede jetzt auch nicht über Zahlen, weil ich nicht noch triggern möchte, aber diese Bereitschaft zu sagen, okay, es spielt auch keine Rolle, welche Zahl da steht. Ich sage immer, eigentlich müssten die Kleiderläden einfach so eine Stange an Jeans haben, an T-Shirts, an Oberteilen, sonst was auch immer. Und keine Größen, keine Zahlen drauf, sondern ich probiere einfach 5 und die passt, die nehme ich. Oder? Weil du kannst in ein Geschäft gehen, da muss ich irgendeine XL kaufen. Wenn ich jetzt nicht so safe bin mit mir, dann denke ich, ja, scheiße.
Ja.
Oder? aber wie sind die heute angeschrieben? Meine 11-jährige Tochter, die kauft irgendwie im Kleidergeschäft irgendwie Frauengrößen, wo Kinder reinpassen, oder?
Ja. Wie hast du das gemacht, deinen Körper so anzunehmen? Wie hast du das geschafft? Was hat dir dabei geholfen?
Mir hat dabei wirklich geholfen, wahrzunehmen und zu fühlen und für mich wirklich dieses immer wieder mir zu sagen, hey, will ich jetzt lieber kontrolliert, destruktiv und in dieser Härte bleiben? Oder eigentlich habe ich einfach immer mehr gemerkt, dass es einfach schön ist, da zu sein, wo es sanft ist, wo es leicht ist, wo ich auch in dieser Liebe mit mir verbunden bin, dass ich mich viel besser fühle, dass ich auch meinen Kindern gegenüber viel entspannter bin, dass ich aber natürlich auch ein anderes Vorbild bin, wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle. Jetzt gerade, ich bin Mama von 3 Mädels, oder? Auch das hat eine Rolle gespielt. Oder mich, ich sage mal, noch ein bisschen mehr dabei oder an den Punkten unterstützt, wo ich gezweifelt habe, dachte, Mann, hey, ich gehe lieber wieder ins Alte zurück, oder? Aber heute muss ich sagen, ich bin 54 und ich fühle mich so authentisch, so wohl und zufrieden, wie eigentlich noch fast nie in meinem Leben, obwohl es irgendwie schwabbelt und Fältchen und whatever, ist völlig egal. Was mir auch geholfen hat, so dieses Feinsein mit mir, dieses einfach, es ist okay. Und wenn jetzt niemand, wenn ich kurze Hosen trage, ich habe keine so diese straffen, knackigen Beine oder Oberschenkel wie meine 25-jährige Tochter, ist ja logisch, oder? Aber da sage ich mir ja so, what? Wenn da muss ja niemand meine Beine anschauen und trotzdem trage ich kurze Hosen im Sommer, weil es einfach warm ist. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, einfach bei mir zu sein und sagen, es ist mir eigentlich egal, was Menschen im Außen denken, sagen, bewerten oder auch nicht, weil es ist mein Körper, der Körper gehört mir. Ich habe mir auch geschworen, ich werde ihn nie mehr zur Verfügung stellen für Übergriffe, für irgendwie Bedienung, halt all das, was mit Sexualität zu tun hat. Ja, weil ich mittlerweile meinen Körper wirklich auch achte und ehre. Und der mir wertvoll ist.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist so was sehr Entscheidendes, aber auch was unglaublich Schwieriges.
Ja.
Kannst du da irgendwie sagen, was dir da auf diesem Weg geholfen hat? Also ich denke mal, am Anfang war es ja überhaupt nicht so, dass du gedacht hast, mir ist es egal, was andere über mich denken, wie ich aussehe. Da war das ja voll wichtig.
Ja. Ja.
Und dann, wie kommt man dahin, dann zu denken, nee, eigentlich ist es egal, was andere über mich denken.
Das war auf jeden Fall ein sehr langer Prozess. Also das
ja.
Es gab mal Phasen, wo es ein bisschen besser war, dann wieder Phasen, wo es wahnsinnig schwierig war. Aber dahin zu kommen, wo ich jetzt heute bin, das ist sicher, das ist ein langer Weg und den geht man nicht einfach mal, mach mal schnell was und dann ist es gut, sondern es ist wirklich ein stetiges, immer wieder Bewusstsein, ein stetiges Hinschauen, ein stetiges sich mit sich selbst auseinandersetzen, ein stetiges immer wieder eben dieses Ehrlichsein. Was triggert mich jetzt da gerade? Was passiert, wenn jemand im Außen mich bewertet? Was passiert da bei mir? Ist es jetzt die Bewertung von außen, die mich trauriger macht oder mehr trifft oder dass ich dadurch realisiere, dass ich genauso von mir denke oder noch über mich denke? Und das sind ganz, ganz viele Schritte, die gegangen werden dürfen, die greifen auf verschiedenen Ebenen. Eben das eine ist wirklich der Körper, wo ich mich immer wieder verbinde, wo ich immer wieder auch das ist ein Training, erstmal vielleicht den Körper wieder mal einzugrämen. Also gerade Menschen, die wirklich ihren Körper hassen und sich ekeln davor. Ich habe eine Frau begleitet, die hat 20 Jahre im Dunkeln geduscht, weil sie ihren Körper so gehasst hat. Also das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen als normaler Mensch, wie extrem das in den Körper reingeht. Eben sich eingrämen, dann sich bedanken, auch bei den Füßen mal oder bei dem Körper, dass er einfach da ist und einfach funktioniert und einfach gesund ist, so selbstverständlich, obwohl wir eben über lange Zeiten meist nicht wirklich nett waren mit ihm. Dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, aber nicht in Form eines schlechten Gewissens, sondern in Form von diesem, von der Dankbarkeit, von der Wertschätzung, von der Anerkennung. Und das sind Aufgaben, die wir immer und immer und immer wieder eben auch trainieren müssen. Und zu Beginn ist es vielleicht eine Dankbarkeit für den Körper, die auf einer ganz einfachen Ebene stattfindet. Und dann mit den Jahren geht sie immer in eine tiefere Ebene. Und je mehr wir bei uns selbst ankommen, umso weniger befinden wir uns sowieso im Außen. Das heißt, das Außen ist ja manchmal auch eine gute Ablenkung, da muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen, das ist richtig, richtig gut, oder? Aber es hilft natürlich nicht, bei mir zu bleiben, weil ich dann einfach von mir ablenke und ins Außen gehe. Und meist, und das ist auch etwas, was mir auch geholfen hat, meist ist es so, dass das, was wir meinen, also es gibt wenig Menschen im Außen, die wirklich bewerten, die wirklich kommen und sagen, guck mal deine Beine ein, oder? Das meiste, was wir meinen oder was wir denken, dass die anderen denken,
ist das, was wir
denken. Wir selber von uns.
Ja.
Genau, ganz klar.
Ja.
Und auch da, diese Ehrlichkeit sich selbst wieder gegenüber, das einzugestehen und sagen, scheiße Mann, es hat eigentlich weniger mit den Außen zu tun, sondern mehr mit mir selbst. Ich traue mich nicht mit diesen Beinen da auf die Straße zu gehen, weil die dann denken könnten, was auch immer. Aber die meisten Menschen denken gar nicht so viel wie wir über uns.
Ja, ja. Ja, das ist spannend, weil ich habe vor kurzem erst so drüber nachgedacht, dass ich glaube, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, also dass uns auch gar nicht so wichtig ist, was andere über uns denken, sondern eigentlich nur, was wir selbst von uns denken.
Ja.
Und dass wir nicht selbst von uns schlecht denken wollen,
ja.
Aber dann halt, wenn wir draußen zum Beispiel mit einer kurzen Hose langgehen und unsere Beine sehen, dann schlecht von uns denken. Und das macht dieses negative Gefühl.
Yes,
nicht,
yes.
Wie andere über uns denken, sondern yes, wie wir selbst ja. über uns denken.
Ja, und wie wir uns bewerten, oder? Wie schon
ja.
wie wir uns begegnen, wie wir in einen Spiegel oder in eine Schaufensterscheibe gucken, oder? Gucken wir in Mangel und in irgendwie zu wenig und zu schwabbelig und zu dick und zu was auch immer? Oder lächeln wir uns an und sagen, wow, schön bist du da, oder?
Ja, genau. Also da auch eben wieder dieses Trainieren.
Ja.
Wie spricht man eigentlich mit sich selbst?
Oh.
Und auch wenn es sich komisch anfühlt, dass man eben, also einmal dieses Bewusstsein, dass man eigentlich ständig negativ mit sich redet und dann, dass man einfach mal übt, positiv mit sich zu reden, auch wenn es sich vielleicht am Anfang komisch anfühlt, sich gute, positive, liebevolle Dinge zu sagen. Und dann das, was du eben auch meintest, das finde ich eigentlich auch schön, dass man einfach so Verhaltensweisen macht, Dinge, die ausdrücken, dass man seinen Körper liebt, wie sich eincremen, sich irgendwie was Gutes tun, auch wenn man vielleicht gar nicht diese Liebe, Zuneigung zu seinem Körper fühlt, aber dadurch, dass man, wenn man immer mal wieder solche Verhaltensweisen macht, dadurch lernt man das dann eben auch, durch diese Verhaltensweisen.
Ja, ja und da werden diese Synapsen, diese Wege eben neu
genau.
gelegt. Die werden nicht, ich mache es jetzt einmal und sage, ja, ist ja doof und es fühlt sich eh nicht richtig an und mache ich nicht, macht eh keinen Sinn, sondern ich sage sogar immer so 30, 60, 90 Tage müsst ihr solche Dinge trainieren. Und zum Beispiel jetzt eine Aufgabe, also diejenigen Menschen, die zuhören und Lust haben, was auszuprobieren, fang ab heute an, dir jeden Morgen oder jedes Mal, wenn du, jeden Morgen auf jeden Fall, dass du, wenn du ins Bad gehst, in den Spiegel guckst, sagen, wunderschöne guten Morgen, ich wünsche dir einen ganz großartigen Tag. Schön, dass es dich gibt. Kostet ja nichts.
Mhm.
Wenn ihr das mal ausprobiert, merkt ihr schon, ob es easy peasy über die Lippen kommt, ob ihr euch anlächelt dabei, ob ihr es auch fühlt oder ob so, wow, was hat die jetzt gesagt, was soll ich sagen? Und die Steigerung ist dann, dass ihr das tut bei jedem Spiegel oder bei jeder Schaufensterscheibe, bei der ihr vorbeikommt. Und wenn ihr das über längere Zeit macht, das verändert zu 100%. Das gibt schon hier eine Leichtigkeit rein.
Mhm.
Ganz, ganz simple Aufgabe, die kann man tun oder man tut sie nicht.
Ja, und man wird am Anfang es nicht fühlen.
Genau,
also
genau.
Viele, die brauchen, ja. Aber irgendwann kommen die dann und dann fühlt man das auch.
Ja, ganz genau. Und der Kopf sagt, natürlich, spinnst du eigentlich und ist der Hure doof und
genau.
Was machst du da überhaupt und so. Und da ist dann eben diese Disziplin für dich, diese Disziplin zu deinem Wohl, wo du eigentlich weißt, es tut mir gut. Und wenn ich das jetzt einfach weitermache, auch wenn mein Kopf die Härte, das, was destruktiv ist, dagegen spricht, ich mache es jetzt mal weiter. Weil es kostet mich nichts, ich habe nichts zu verlieren, ich habe höchstens ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit und Verbindung mit meinem Körper zu gewinnen.
Ja.
Und diese Aufgaben, die sind zum Teil wirklich so simpel und so leicht und trotzdem fällt es uns unglaublich schwer, die mal über 1-2 Monate einfach mal zu tun.
Mhm. Ja.
Also
das ist kein leichter Weg.
Nee, klebt euch ein Smiley, ein Post-it mit einem Smiley auf den Spiegel im Bad, dann nachher erinnert ihr euch daran und vergisst es nicht schon nach einem
Tag. Ja, mein Problem ist immer, nach 3 Tagen sehe ich den Smiley dann nicht mehr.
Ja, dann klebst du den immer wieder an ein anderes Ort.
Genau, aber irgendwann, oder man macht sich eine Erinnerung im Handy oder irgendwie so,
irgendetwas,
dass man seinen Weg findet, um sich da einfach mal dran zu erinnern, es auszuprobieren. Und ja. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht der leichte Weg. Es ist schwer. Also das finde ich, wirkt so ein bisschen paradox, aber es ist wirklich nicht einfach und es ist halt auch viel Disziplin, aber eben diese andere Art der Disziplin, Disziplin, aus der Liebe zu sehen.
Ja, genau. Es ist anspruchsvoll, aber was ich gelernt habe in all diesen Jahren, wo ich jetzt frei bin, wo ich aber auch eben in den letzten vielen Jahren hunderte von Menschen begleitet habe, es gibt nicht, ich mach mal schnell. Es gibt die Schnellvariante. Es gibt auch keine Abkürzung, sondern wenn wir diesen Weg konstant gehen, dann sind wir irgendwann an einem Punkt, wo wir sagen, wow, hurra geil, jetzt, das ist wirklich mega schön. Und ich merke immer wieder auch bei mir, dass ich immer wieder noch tiefere Ebenen, eben zum Beispiel Dankbarkeit oder Wertschätzung erreiche, mit all den Jahren, die ich frei bin und einfach immer weitergehe, immer wieder die nächsten Herausforderungen annehme und immer wieder nochmals weitergehe. Und das ist schon unglaublich schön, wahnsinnig wertvoll und es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, also ich würde auch sagen, dieser Prozess ist ja nie vorbei eigentlich.
Nee.
Es geht immer weiter.
Ja. Aber wenn wir immer weitergehen, ist es auch unglaublich schön.
Mhm.
Weil wir lebendig wieder sind. Weil wir Qualität wieder im Leben haben. Weil wir wieder leben.
Ja. Und ich glaube, bei diesem Weg ist eben auch wichtig zu wissen, dass Rückschläge auch immer ein Zeichen von Fortschritt sind. Also das sage ich auch immer meinen Klienten, dass ein Rückschlag nicht zeigt, oh, es funktioniert nicht, jetzt höre ich auf, dass man sich davon nicht entmutigen lässt, sondern Rückschläge werden kommen, auf jeden Fall. Und die zeigen einfach nur, dass man eben auf dem Weg ist und dass es danach auch wieder weitergeht und bergauf geht.
Und Rückschläge oder ein Rückfall oder was auch immer, die zeigen uns meist wieder ein Thema auf, wo wir als nächstes wieder dran arbeiten können. Die passieren ja nicht einfach so, jetzt mache ich das mal schnell, oder? Sondern die passieren und wenn wir die dann reflektieren und anschauen, okay, was war denn da? Wo war ich vielleicht nicht präsent oder wo hatte ich jetzt gar keinen Bock mehr irgendwie eben für die Disziplin, für mich selbst oder was hat mich gestresst oder unter Druck gesetzt oder irgendwo. Und wenn wir da dann eben nicht den Fokus auf diesem Rückschlag oder Rückfall haben, boah, schlimm und schrecklich und überhaupt, sondern sagen, okay, ja, danke vielmals, das zeigt mir wieder etwas auf, dann können wir hingehen und sagen, okay, interessant. Und dann, weil wir ja den Weg schon gegangen sind, sagen wir, okay, da war jetzt mal was, gehe ich einfach wieder weiter. Und das ist genauso wertvoll.
Mach
hier wieder die Sicht darauf. Oder? Machen wir es schwer, groß, wahnsinnig? Oder sagen wir, oh, danke vielmal, hat mir, was zeigt es mir jetzt gerade? Und ich gehe da weiter.
Genau. Auch wie geht man damit um, wieder diese Stimme, mache ich mich jetzt dafür fertig?
Ja, genau.
Oder sage ich, okay, das ist jetzt passiert, was kann ich daraus lernen? Aber es das ist genau. Nichts, es war kein Fehler von mir oder dass ich jetzt.
Die Welt geht nicht unter, alles voll im grünen Bereich, ja.
Ja, genau.
Mega.
Ja, schön. Magst du noch irgendwie was sagen, irgendwas, worauf wir nicht eingegangen sind, irgendwelche Tipps? Ratschläge, irgendwas, was dir noch einfällt?
Ich glaube, das waren wirklich so die wichtigsten und essentiellsten Punkte auf diesem Weg, die wir angesprochen haben. Die Übung, die könnt ihr einfach umsetzen, ausprobieren. Könnt auch gern reinschreiben in die Kommentare, wie sie war für euch, was ihr umgesetzt habt, wie ihr sie umgesetzt habt. Ich finde das immer sehr spannend, auch da Stimmen dazu zu hören. Und für mich ist einfach, ich sage mal so abschließend, es ist immer möglich, frei zu sein. Und es lohnt sich, jeder Schritt, den wir gehen, es lohnt sich jede Herausforderung, die wir meistern, weil sie uns näher zu uns selbst bringt, weil sie uns weiter in unserem Leben führt. Und mit jedem Schritt, den wir gehen, werden wir authentischer, ehrlicher, achtsamer, sanfter, liebevoller. Und das ist wirklich etwas, was unbezahlbar ist und was einfach Schritt für Schritt schlussendlich dich dahin führt. Das ist wunderschön.
Okay, das sind doch gute letzte Worte. Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Dann danke ich dir vielmals für deine Ehrlichkeit und deine Einblicke und deine Erfahrung. Ich glaube, das kann ganz vielen helfen.
Ja, von Herzen gern.
Ja, danke schön.
Danke für die Einladung und ja, wirklich, Freiheit ist möglich für jeden und das ist das, was wichtig ist. Und du bist nicht allein. Hol dir Hilfe da, wo du dich wohlfühlst und geh diesen Weg. Er lohnt sich. Und danke dir, Stefanie, für die Einladung von Herzen.
Gerne. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.